Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Europas Klimapolitik steht vor einer Weichenstellung. Das zentrale Instrument auf diesem Feld, das EU-Emissionshandelssystem, wird derzeit grundlegend überarbeitet und die entsprechenden Reformvorschläge will die EU-Kommission bis Mitte Juli vorstellen. Tobias Gruber und Thorsten Hehn werfen deshalb heute einen genaueren Blick auf das aktuelle EU-Emissionshandelssystem und ordnen die anstehenden Veränderungen ein. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Thorsten.
Hallo Jörg.
Hallo Tobias.
Hi Jörg.
Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das europäische Emissionshandelssystem. Was ist denn spannend gerade an diesem Thema? Warum unterhalten wir uns ausgerechnet jetzt darüber?
Ja, warum wir uns ausgerechnet jetzt darüber unterhalten, das sagt der Tobias gleich. Aber was spannend daran ist, das würde ich nochmal gerne ausführen, denn vielleicht ist das ja untergegangen oder wahrscheinlich ist untergegangen, die Wichtigkeit dieses Themas in der im geopolitischen Nachrichtenstrudel der letzten Jahre, die wir da so hatten. Tatsächlich ist es aber so, dass der europäische Emissionshandel, das Emissionshandelssystem, EU-ETS, das ist das maßgebliche Instrument in der Klimapolitik der EU und es ist das Herzstück, um die Brüsseler Klimaziele, nämlich Klimaneutralität bis 2050, zu erreichen. Also Änderungen bei diesem System, die geben Aufschluss über die Prioritäten europäischer Politik und senden darüber hinaus, soweit würde ich gehen, Signale für den Klimaschutz weltweit. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist Nachhaltigkeit, aber es hat natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente. Im Rahmen des EU-ETS, European Trading System, ETS also, wird über einen Kostenpunkt entschieden, und zwar über den Preis für den Ausstoß von CO2. Und das ist halt ein Faktor für Wettbewerb, für Wachstum und für Bonität. Mit anderen Worten, kann Europas Industrie die steigenden Kosten im globalen Rennen wegstecken? Führt es zu technischer Innovation, die Wachstum beschleunigt, oder wird Wachstum eher gebremst und ins Ausland verlagert? Und nicht zuletzt, welcher meiner Kreditnehmer kann mit den steigenden Kosten am besten umgehen und wer könnte hingegen Probleme bekommen? Zuletzt dann die Anmerkung, dass auch der private Verbraucher auf die Entscheidungen achten sollte, denn der Emissionshandel könnte die Kosten für Mobilität und Wärme, also das, was uns alle anbelangt, deutlich beeinflussen.
Da war was bei der Mietnebenkostenabrechnung, da habe ich auch mal CO2 irgendwas gesehen, aber Entschuldigung, ich wollte Tobias hier nicht vorwegreißen.
Nee, alles gut, ich würde sagen, dann kann ich abschließend noch einmal das Warum gerade jetzt beantworten. Ja, weil die EU-Kommission das Emissionshandelssystem aktuell überarbeitet und plant, die entsprechenden Reformvorschläge eben im kommenden Monat vorzustellen. Und ja, etwas, was angesichts der skizzierten Bedeutung von allen betroffenen Parteien mit Spannung erwartet werden wird.
Vielleicht wäre es ganz gut, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich beschäftige mich da nicht so jeden Tag damit, vielleicht nochmal ein paar Grundlagen, also für was für euch vielleicht Grundlagen sind, nochmal kurz anklingen zu lassen oder nochmal kurz einzuordnen.
Klar, gerne. Also das EU-Emissionshandelssystem, wie Thorsten gerade schon gesagt hat, EU-ETS kurz, wurde 2005 zur Umsetzung des internationalen Klimaschutzabkommens von Kyoto eingeführt. Und das System basiert einfach auf einem einfachen Prinzip. Sprich, der Ausstoß von CO2 muss mit Zertifikaten ausgeglichen, also bezahlt werden. Was bedeutet das jetzt genau? Also Marktteilnehmer, die unter das Emissionshandelssystem fallen, müssen für den Ausstoß von Treibhausgasemissionen entsprechende Zertifikate kaufen. Und für jede Tonne, die emittiert wird, brauchen die Marktteilnehmer ein Zertifikat. Und gehandelt werden diese entweder untereinander oder eben auf bestimmten Börsen, wo sich auch der Preis bildet. Und für die Anzahl der Zertifikate, die im jeweiligen Jahr auf den Markt gebracht werden dürfen, wird eine Obergrenze festgelegt. Und um die Zertifikate zu verknappen, sinkt diese Obergrenze von Jahr zu Jahr. Und somit ergibt sich eben ein CO2-Preis, der tendenziell steigt. Das wiederum ist natürlich mit Blick auf die Lenkungsfunktion des Preises eben auch gewünscht und beabsichtigt. Und für die Unternehmen entsteht somit eben oder entstehen finanzielle Anreize, auch das natürlich beabsichtigt, um Anstrengungen zur Senkung ihrer Emissionen auch zu unternehmen.
Mhm, alles klar. Ich
eine Ergänzung noch, Jörg, die wirtschaftlichen Sektoren, das sollten wir vielleicht noch sagen, also die Branchen, die von dem System erfasst werden, das sind prinzipiell die Strom- und Wärmeerzeugung sowie energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie, Erdölraffinerien, Zement- und Glasproduktion oder auch der Luftverkehr und der Seeverkehr in Europa.
Mhm. Wie ich die Kollegen in Brüssel kenne, haben die bestimmt auch einen Zeitplan oder gibt es da auch bestimmt eine zeitliche, ja, du hast ja schon gesagt, 2050 Klimaziele und so. Läuft das denn alles im zeitlichen Rahmen, wie sich die EU das vorstellt?
Ja, also ich würde sagen, nein, also es ist, was heißt, im Zuge dieser aktuellen Entwicklung ist es natürlich auch so, dass auch da Sachen wieder verschoben werden. Also zum Beispiel wollte man eigentlich ab 2027 noch ein separates, eigenständiges Emissionshandelssystem für Emissionen im Straßenverkehr, im Gebäude einführen. Und dieser Start wurde jetzt Ende 2025 zum Beispiel nochmal verschoben und sozusagen auf den 1. Januar 2028 verschoben, also etwas weiter nach hinten. Insofern alles komplett nach Zeitplan läuft da natürlich nicht, weil natürlich auch die politischen Entwicklungen dann entsprechende Rollen spielen und es dann mal zu solchen Verzögerungen kommen kann.
Wo du schon das Stichwort politisch hier eingeworfen hast, gibt es da auch eine politische Komponente für den CO2-Preis? Weil du hast ja den Wirkungsmechanismus dargelegt und je höher der Preis ist, desto höher der Anreiz, was zu tun. Gibt es da auch eine politische Komponente sozusagen?
Ja, absolut würde ich sagen, es gibt politische Komponenten. Also es ist hier nicht nur Angebot und Nachfrage, die, sagen wir mal, im freien Spiel des Marktes unterliegen. Denn politische Rahmenbedingungen spielen eine Rolle insofern, als dass das Angebot an Zertifikaten durch die Institutionen mitbestimmt wird. Also CAP und halt Zertifikatmenge sind das Ergebnis politischer Entscheidungen, die sich wiederum aus den eben schon genannten Klimazielen ableiten. Und verschärfte Klimaziele führen zu Verknappung und damit zu steigenden Preisen. Und wie gesagt, diese Ziele sind politisch gesetzt, so dass letzten Endes auch die Glaubwürdigkeit der Politik ein entscheidender Faktor sein kann im Hinblick darauf, wie Marktteilnehmer die zukünftige Knappheit einschätzen. Oder würdest du das noch ergänzen, Tobias?
Ich würde sagen, also grundsätzlich ist es natürlich dass der CO2-Preis von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird, die in einem komplexen Zusammenspiel das Ganze sozusagen dann beeinflussen. Und klar, Thorsten hat gesagt, Angebot und Nachfrage ist natürlich nicht das Wichtigste, aber es ist natürlich ein grundlegender Mechanismus. Also die CO2-Preise werden einfach erstmal durch die Menge der am Markt verfügbaren Zertifikate oder Emissionsgutschriften sowie durch die Nachfrage nach diesen Zertifikaten bestimmt, klar. Aber wie gesagt, neben der politischen Komponente spielen natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, Energiepreise oder auch der Ausbau erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle und beeinflussen den CO2-Preis in gleichermaßen.
Mhm. Ihr hattet eine Studie zu diesem Thema geschrieben und darin hatte ich gelesen, dass das System jetzt, dass das 2023 das letzte Mal reformiert wurde und dass man jetzt aber schon wieder über eine Reform nachdenkt. Und ja, 2023 ist noch nicht so lange her. Warum will man da jetzt schon wieder ran?
Ja, im Endeffekt, die kurze Antwort ist erstmal, die Reform und die Überprüfung des bestehenden Emissionshandelssystems erfolgt in regelmäßigen Zyklen. Und ja, die steht in diesem Jahr eben wieder auf der Agenda. Aber ja, ein bisschen weiter würde ich dann doch schon ganz gerne ausholen. Denn aktuell und natürlich auch schon im vergangenen Jahr stand das Thema Nachhaltigkeit ja nicht gerade unter einem guten Stern, haben wir vorhin auch schon mal gesagt. Und aus den USA weht unter Präsident Trump ein spürbarer Gegenwind für ESG-Themen. Und die strahlt angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung natürlich auch nach Europa aus und geht einher mit politischem Druck, die europäische Regulierung in Bezug auf ESG-Themen zu vereinfachen. Und vor diesem Hintergrund ist ja auch beispielsweise das von der EU-Kommission vorgeschlagene Omnibus-Paket zur Lockerung verschiedener Nachhaltigkeitsregulierungen zu nennen. Und ob schon diese Überprüfung des Emissionshandelssystems jetzt turnusgemäß erfolgt, ergeht es dem europäischen, wie gesagt, in dem Handelssystem da nicht viel anders. Auch hier wird in den anhaltenden Debatten im Hinblick auf die Ausgestaltung der Ruf nach Entlastungen vor allem lauter. Und insofern wird es sicherlich spannend sein, welche Vorschläge die EU-Kommission dieser Gemengelage dann im kommenden Monat machen wird.
Das wäre auch schon meine nächste Frage. Was genau soll denn in diesem Zusammenhang reformiert werden?
Ja, also die Diskussion umfassen wesentliche Aspekte, wie zum Beispiel den linearen Reduktionsfaktor, die Berücksichtigung zusätzlicher Sektoren oder auch die Zukunft kostenloser Emissionszertifikate. Und ein Vorschlag wurde auch schon gemacht zur Marktstabilitätsreserve. Der liegt bereits auf dem Tisch. Den hat die EU-Kommission Anfang April vorgelegt.
Ein paar Begriffe waren jetzt dabei, die ich jetzt so schnell nicht, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt nicht jeden Tag damit. Könntest du von den Fachvokabeln, die du gerade verwendest, das vielleicht noch die ein oder andere vielleicht mal ganz kurz erläutern?
Ja, ich fange mal an. Ja, es tut uns leid. Man schämt sich schon fast dafür. Es sind so viele Fachbegriffe, die wir hier den Zuhörern zumuten, aber es ist ein Teil dieses Konstrukts. Aber ich fange mal an mit dem Begriff linearer Reduktionsfaktor. Also wie wir eben schon gehört haben, gibt es eine Obergrenze für die verfügbare Menge an Emissionszertifikaten. Um die Zertifikate dann zu verknappen, sinkt diese Obergrenze von Jahr zu Jahr. Und in welchem Ausmaß diese Senkung geschieht, das wird durch diesen linearen Reduktionsfaktor bestimmt. Aktuell beträgt der Faktor 4,3%. Das ist quasi das Tempo der Verknappung. Und im Zuge der anstehenden Reformen könnte dieser Faktor und damit auch der Reduktionspfad angepasst werden. Sicher ist es nicht, aber vermutlich so, dass diese Geschwindigkeit, von der ich sprach, etwas gedrosselt wird.
Okay. Ein Begriff, den ich bei euch in der Studie, glaube ich, auch gelesen habe, der ist mir doch durch den Kopf gegangen, das ist Marktstabilisierungsreserve. Das klingt auch irgendwie schön. Was heißt das denn?
Auch ein sehr schöner Begriff, auch aus diesem Bereich, gehört auch zu den Sachen, die man sicherlich gerne mal erklären darf. Also die Marktstabilitätsreserve ist ein Instrument, mit dem seit 2019 die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Zertifikate am Emissionsmarkt geregelt wird. Das heißt einfach, wenn zu viele Zertifikate im Umlauf sind, werden diese vom Markt genommen und in die Reserve überführt. Und andersherum herrscht Knappheit, werden Zertifikate eben aus dieser Reserve wieder freigegeben. Und seit 2023 gilt zudem, wenn die Zertifikate in der Reserve eine bestimmte Obergrenze überschreiten, werden diese gelöscht. So, das hat man 2023 gemacht, um das ganze System noch ein bisschen stringenter zu machen. Und ja, da will die EU-Kommission jetzt wieder ran, das will sie wieder ändern und hat eben deswegen im April vorgeschlagen, diese Löschung wieder auszusetzen und die Zertifikate als weiteren Liquiditätspuffer einfach in der Reserve zu belassen und damit auch die Handlungsfähigkeit der Marktstabilitätsreserve wieder zu erhöhen. Das ist so ein bisschen die Idee. Das wurde schon vorgeschlagen, da muss man jetzt gucken, wie das dann weitergeht. Und um nochmal grundsätzlich auf die Reform, die jetzt ansteht, auf die Vorschläge, die nächsten Monat kommen können, einzugehen. Das Letzte ist natürlich einfach nochmal, dass man auch an die Verlängerung der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten rangeht. Das heißt ja, aktuell ist es geplant, die kostenlosen Zuteilungen schrittweise bis 2034 auf null zu reduzieren. Und da besteht natürlich auch Anpassungsmöglichkeiten, dass man diesen Zeitraum vielleicht verlängert und sagt, okay, wir geben den Unternehmen noch ein bisschen mehr Zeit, wann sie keine kostenlosen Zuteilungen mehr bekommen.
Eine Begriffsklärung hätte ich noch, und zwar die Reduktion der kostenlosen Emissionszertifikate soll durch den, das habe ich mir extra aufgeschrieben, Grenzausgleichsmechanismus kompensiert werden. Das habe ich aber nicht selber ausgedacht, das stand auch in eurer Studie. Aber das wäre nett, wenn ihr das vielleicht noch, oder wenn ihr das nochmal irgendwie ein bisschen erläutern könntet.
Ja, das ist meine Aufgabe. Das ist jetzt der letzte technische Begriff, aber der, den werden wir etwas ausführlicher machen. Aber ich fange mal einfach an mit dieser Abkürzung. Grenzausgleichsmechanismus. Im Englischen Carbon Border Adjustment Mechanism oder CBAM. Das ist so jetzt, CBAM ist die Abkürzung, die wir hierfür verwenden, für diesen Grenzausgleichsmechanismus. Und der CBAM verpflichtet Unternehmen, die emissionsintensive Güter in die EU einführen, Emissionszertifikate zu erwerben. Und solche CO2-intensiven Güter sind zum Beispiel Zement, Stahl, Aluminium oder Düngemittel. Und jedes CBAM-Zertifikat steht dabei für eine Tonne CO2-Äquivalent, welche in eben diesen importierten Waren eingebettet ist. Und der Preis der Zertifikate leitet sich aus dem Preis der ETS-Zertifikate ab. Warum das so ist, das können wir gleich noch ausführen, aber letzten Endes diesen einen Satz noch, der CBAM rundet den EU-ETS ab. Deswegen ist es wichtig und deswegen ist das Teil dieser wirtschaftspolitischen Maßnahme und deswegen sollten wir vielleicht noch mal etwas ausführlicher darüber reden.
Ja, was ist denn der Hintergrund für diese derartige Importsteuer? Letztlich ist es ja eine Importsteuer, wenn du so willst. Ja? Ja. Was ist denn der Hintergrund dafür?
Es ist eine Importsteuer. Zoll können wir vielleicht
sagen die Amerikaner.
Genau, das können eben, das können die Europäer vielleicht auch. Genau, es ja, vielleicht hat es vielleicht schon amerikanische Begründungszüge, aber am Ende geht es um den Versuch, gleiche Wettbewerbsbedingungen im Hinblick zumindest auf die CO2-Kosten zu schaffen. Wenn also, das haben wir jetzt mehrfach gehört, wenn die Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate in der EU sinkt, dann steigen offensichtlich die Kosten für die Produzenten innerhalb der EU. Also ich kann die CO2 nicht mehr kostenfrei ausstoßen, weil die Zertifikate weg sind. Also steigen meine Kosten, weil ich ja Zertifikate kaufen muss. So, und der Kauf der CBAM-Zertifikate für in Drittländern, also außerhalb der EU, produzierte Güter soll zumindest auf diesem Feld für gleiche Kosten sorgen. Dieses Feld ist das Feld der CO2-Kosten. Die Differenz, das ist die Logik dahinter, die Differenz zwischen dem im Drittland eventuell gezahlten CO2-Preis und den im EU-ETS ermittelten CO2-Preis ist also bei der Einfuhr dieser Güter zu entrichten. Quasi der Zement, der in Indien produziert wird, nehmen wir es mal an, oder der Stahl in Indien produziert wird, soll zumindest im Hinblick auf die CO2-Kosten nicht teurer sein als derjenige, der in der EU produziert wird. Mhm. Das Thema hat noch eine zweite Komponente. Könnte die Industrie ja sagen, naja, wir sind halt geneigt, die entsprechende Produktion dahin zu verlagern, wo ein solcher CO2-Preis eben nicht anfällt, wo es also billiger ist. Das ist weder wettbewerbstechnisch ideal noch umwelttechnisch ideal. Und dieser Begriff der Verlagerung ist das sogenannte Carbon Leakage. Auch diesem Carbon Leakage soll halt durch das CBAM entgegengewirkt werden.
Das ist ja, ich sag, wahrscheinlich nicht nur bei CO2 so, das ist ja, dass Anführungszeichen dreckige Industrien in andere Länder außerhalb Europas verlagert werden. Deswegen, was meint ihr, funktioniert dieser Mechanismus, den du gerade beschrieben hast?
Tja, also da ist wirklich, haben sich Akademiker schon groß die Köpfe drüber zerbrochen. Das läuft ja jetzt noch nicht so lange, es läuft ja erst seit Beginn des Jahres in der Regelphase, also wo es materiell relevant wird. Man muss dann nicht lange suchen und findet Studien dazu, was heißt es für die EU-Industrie, was heißt es für die Länder, die uns entsprechende Waren zuliefern. Für beide steigen ja die Kosten. Aber wer kann halt diese Kosten besser weitergeben oder wer kann seine CO2-Intensität besser reduzieren? Und das sind nur zwei Fragen, welche die Antwort in der Praxis komplex machen. Also der eine oder andere habe ich gelesen, es ist sehr kompliziert als Antwort. Und das ist mit Sicherheit richtig. Wer wäre ich, dass es besser wüsste? Ich glaube, man hat noch nicht den Stein der Weisen gefunden oder gehoben. Aber vielleicht kann man sich wohl auf folgende Formel einigen. Der CBAM wird der EU-Industrie sicherlich keinen Wettbewerbsvorteil bescheren. Aber die Nachteile der höheren CO2-Kosten, die hier im Inland entstehen, die werden zumindest zu einem Gutteil abgefedert.
Wir hatten vorhin ja schon einiges über Reformen gehört. Gibt es denn bei dem CBAM oder stehen da im Zusammenhang mit dem CBAM auch Neuerungen ins Haus?
Das ist akut im Moment nicht der Fall, denn tatsächlich ist die EU hier schon Ende des letzten Jahres tätig geworden. Das musste sie ja auch, weil das ja seit Januar 26 läuft. Und man ist tätig geworden im Rahmen des oft gehörten EU-Omnibus-Pakets. Und maßgeblich, und das fand ich eigentlich sehr konstruktiv, wenn ich meine Meinung sagen darf, maßgeblich war die Lockerung bei den Einfuhrmengen. Demnach sind also diese CBAM-Waren nun erst ab einer Menge von 50 Tonnen pro Jahr und Importeur mit eben solchen CBAM-Zertifikaten zu unterlegen. Und nach Berechnung der EU-Kommission, und die nehmen wir jetzt mal für bare Münze, fallen mit eben dieser neuen Schwelle etwa 90% der bislang berichtspflichtigen Importeure nicht mehr in den Anwendungsbereich der CBAM. Und gleichzeitig, das ist vielleicht umwelttechnisch relevant, gleichzeitig werden rund 99% der Emissionen von eingeführten CBAM-relevanten Gütern trotzdem weiterhin erfasst. Und das ist dann schon mit einem kleineren Kunstgriff, würde ich mal sagen, eine erhebliche Erleichterung, speziell für kleinere Unternehmen.
Abschließend vielleicht noch einen kurze Einschätzung von euch, in welche Richtung es sozusagen mit den EU-ETS weitergeht.
Ja, dann darf ich sozusagen die abschließende Frage beantworten. Also das ist sicherlich spannend, das jetzt zu beobachten, was da im kommenden Monat geschehen wird. Denn ja klar, unter den Mitgliedsländern scheint es zum Beispiel keine Einigkeit zu geben, wie so häufig eben auch bei diesem Thema. Also manche möchten den Status quo erhalten und manche fordern, wie eben auch Teile der Industrie, spürbare Entlastung. Und ja, wir gehen davon aus, dass sich in der aktuellen Lage die Stimmen durchsetzen werden, die eine Lockerung des Systems befürworten. Und ja, bis zu welchem Grad das dann geschieht, wird man sehen müssen. Ja, aber die Erfahrung mit dem Omnibus-Paket, das wir jetzt heute schon öfter auch zitiert haben, dürften da richtungsweisend sein. Einfach in dem Sinne, dass in der aktuellen Lage eher mit Wachstum und Wettbewerb als mit der Rolle als Klimaschutzpionier argumentiert werden wird bei diesen Verhandlungen. Insofern denken wir eher, dass es da, so wie es bei den Omnibus-Verhandlungen war, auch eher zu lockeren Entlastungen kommen wird.
Vielen Dank euch beiden. Es war eine Freude, euch hier zu haben heute in dem Studio.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Ja, bis zum nächsten Mal. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 23. Juni 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.